Alles neu. Das Spotlight aus dem Maschinenraum.
Herzlich willkommen zurück bei Alles neu aus dem Maschinenraum und herzlich willkommen zu unserer dritten Spotlight-Folge. Ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, und heute haben wir eine Folge, die ich mir schon sehr lange gewünscht habe. Ein Thema, das gerade kein Familienunternehmen ignorieren kann. Eines, das Chancen verspricht, aber auch jede Menge Fragen aufwirft. Die Rede ist natürlich von künstlicher Intelligenz. Wo steht Unternehmen wirklich? Was funktioniert in der Praxis? Und was ist nur Hype? Und vor allem, damit beschäftigen wir uns sehr viel im Maschinenraum, wie gelingt der Schritt von der Idee zur echten Umsetzung? Genau das bespreche ich heute mit zwei Gästen, die KI nicht nur von außen kennen. Kenza Aizi Abu hat KI operativ im Unternehmen verantwortet. Sie war bei der Telekom, bei IBM und zuletzt im Vorstand von Figo Logistik. Heute begleitet sie als Autorin, Speakerin und Beraterin Unternehmen dabei, KI sinnvoll und nachhaltig zu integrieren. Mit im Spotlight ist auch Fabian Westerheide. Er ist Unternehmer und Investor, der die strategische Bedeutung von KI seit Jahren im Blick hat und die Entwicklung von KI-Ökosystemen in Deutschland, Europa und weltweit hautnah beobachtet. Wir haben also zwei Perspektiven, eine aus dem Innenleben von Unternehmen und eine aus der Vogelperspektive des Investors. Zusammen ergibt das ein Bild, das ihr vielleicht so selten bekommt. Ich kenne Fabian und kenne es ja schon sehr lange und ich freue mich, dass wir diese Podcast-Aufnahme zusammen aufnehmen. Bevor wir einsteigen, danke an unseren Partner Plug and Play, der diese Folge möglich macht und Unternehmen dabei hilft, den Weg von der KI-Strategie zur produktiven Anwendung zu gehen. Los geht's. Schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen, liebe Kenza und lieber Fabian, im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum und der heutigen Spotlight-Folge. Ihr habt sicherlich mal in unseren Podcast reingehört und wisst, dass in den regulären Folgen die Unternehmer, die wir zu Gast haben, an der Espresso-Bar immer in eine fiktive Situation gebracht werden. Das führt dazu, dass wir in unserer Espresso-Bar schon viele Unternehmer und Unternehmerinnen gesessen haben. Wenn ihr jetzt an der Espresso-Bar seid und trefft dort Unternehmer, Unternehmerinnen, Geschäftsführer, CEOs aus den Familienunternehmen und ihr stellt euch vor als KI-Experten, Leute aus der Praxis, die sich mit KI beschäftigt haben, was sind so die typischen Fragen, die ihr wohl bekommen würdet? Kennst du ja, vielleicht starten wir mal mit dir.
Naja, das ist ja, ich glaube, je nach Bekanntheitsgrad, oder? Ich überlege gerade, es geht vielleicht los mit, weiß ich nicht, wie prompte ich ChatGPT am besten, bis hin zu, wann sehe ich ja ein Return on Invest von dieser KI? Kostet ja alles nur Geld, aber ich habe noch nichts zurückgesehen. Ich glaube, das variiert tatsächlich entlang
der eigenen Expertise und den Erfahrungsgrad.
Und ja, und wie gut man sich kennt auch so ein bisschen, finde ich.
Fabian, was sind so die typischen Fragen, die du bekommen würdest?
Ich denke auch gerade drüber nach, weil ich würde mich vorstellen als Vater, Evangelist, Multiplikator, überzeugter Europäer, der möchte, dass Deutschland lebenswert bleibt. Und dann würde ich erstmal, glaube ich, erstmal Fragen stellen. Was macht euer Unternehmen? Wie seid ihr aufgestellt? Wie ist eure Identität? Seht ihr euch als deutsches Unternehmen oder seid ihr multiglobaler Konzern zum Beispiel, der so seelenlos geworden ist? Und dann frage ich das auch so ein bisschen ketzerisch. Und dann kommt es auch darauf an, bist du mit dem Senior da gegenüber, der 60, 70, 80 ist, oder schon mit der nächsten Generation, die wiederum ganz anders an die Themen drangehen.
Ihr beide beschäftigt euch ja schon etwas länger mit dem Thema KI. Und ich beobachte euch auch auf den verschiedensten Kanälen, wie ihr darüber berichtet. Gebt uns mal einen kurzen Einblick darüber, seit wann ihr euch mit dem Thema beschäftigt, was eure Reise zu dem Thema KI war und wo ihr euch gerade befindet. Fabian, wir kennen uns am längsten.
Ja, ich würde sagen, Stichtag war 2014, 2013. Ich hatte gerade eine Firma verkauft oder versucht zu verkaufen mit einer toxischen Co-Founder-Beziehung und wollte wieder was machen, wo ich nicht mehr abhängig bin, A, von einem CTO und B, ich kam aus dem digitalen Umfeld und habe festgestellt, wow, Software is eating the world. Und dann guckte ich in meine Science-Fiction-Literatur als Kind und habe gesagt, eigentlich möchte ich gerne wieder das machen, was mich als Kind schon angeregt hatte, Star Trek. Star Wars, Stargate. Ja, und in den Phasen, wo ich mich da orientierte, kam AlexNet mit den NVIDIA GPUs raus. Also die Welle, die wir heute reiten, ist damals durchgebrochen. Damals war so die Forschungsinitialzündung. Es war einfach im selben Zeitraum. Ich sage, ich gehe all in. Und weil ich festgestellt habe, okay, es gibt smarte Leute, die wollten schon damals AGIs bauen, aber ihnen fehlte das Geld. Ich habe gesagt, gut, dann fange ich mit Geld an und habe versucht, Aber ich habe damals einen Venture Capital Fonds für KI initiiert. Mhm.
2014 schon.
2014. Oder? Ungeheuer herausfordernd, weil alle mir gesagt haben, KI gibt's nicht, kommt nicht, mach E-Commerce. Und ich habe es halt gegen den Trend gemacht, gegen alle Aussagen und hatte damit auch recht. Und deswegen bin ich heute schon im zweiten Venture Fonds, im dritten bis zum dritten Fonds in der zweiten Firma, weil das natürlich immer weitergegangen ist. Und daraus kam dann das Bedürfnis, sich zu vernetzen. Mhm. Ja, daraus ist die Rise of AI entstanden, also Leute zusammenzubringen, um sich auszutauschen. Weil nur durch den Austausch, auch wie heute, kommen wir nach vorne. Je mehr wir Maschinen haben, desto wichtiger ist die menschliche Interaktion. Mhm. Und dann kam halt Einladung zu TED und in den Bundestag und so. Mach das weiter. Und ich habe heute eigentlich alles um mich drumherum gebaut. Also was kann ich? Und ich kann gut kommunizieren. Ich habe Spaß an provokanten Gesprächen. Und ich bin so zwischen DAXFO und Bundestag immer wieder unterwegs, aber mhm. nicht offiziell. Mhm. Also einfach mal so das ehrliche Feedbackgespräch nach hinten. Und das mache ich eigentlich so bis heute. Das hat nicht aufgehört. Und die Geschichte gibt uns ja recht. Ja, KI ist real geworden.
Also 12 Jahre. 2014.
Ja, also wir feiern mit der Rise of AI dieses Jahr das 10-jährige Bestehen.
Ja.
Ja, so unsere 10-jährige Zeit.
Ja, ja, ich freue mich auch schon.
Und es ist das Spannende, das zu beobachten, wie viele Leute, auch wie du und Kenze, uns seit fast einem Jahrzehnt auch begleiten. Mhm. Also die Leute, die einmal hooked waren auf AI, they never left the system. Und es kommen trotzdem jeden Tag neue dazu.
Kenze, wie war das bei dir?
Ja, ein bisschen früher im Studium tatsächlich. Im Jahr 2000. Mhm. Ich hatte ein Fach, das hieß, ja, neuronale Netze. Mhm. Und da hat mein Professor mal erzählt, so ein Use Case, wie man Brustkrebs mit neuronalen Netze diagnostizieren kann. Und das war für mich wie, endlich macht diese ganze Mathematik Sinn, ne? So ein Wissen. Das hat mich total geflasht und deswegen habe ich auch im Studium alles, was Freiwahl war, habe ich in diese Richtung genommen, so Applied Mathematics und Analytics.
Hast du Mathematik studiert?
Nee, ich habe Elektrotechnik studiert, das ist genau der Punkt. Also eigentlich ein bisschen breiter, aber nur ein bisschen. Und meine Abschlussarbeit habe ich aber Cluster in Algorithmen geschrieben. Das war im Jahr 2003, damals war es nur in der Forschung. Also da hat mein Prof auch gesagt, hey, wenn du in das Thema weiterarbeiten möchtest, du musst wissen, du gehst in die Akademie, ne? Du gehst in die Uni und forschst, weil in der, es ist noch nicht commercial, also in Unternehmen findest du es nicht. Ja, und dann, wie das Leben sich so entwickelt, ich habe mich gegen die Forschung entschieden und für die Wirtschaft sozusagen. Dann habe ich in der Hardwareentwicklung gearbeitet, in der Softwareentwicklung und irgendwann im Jahr, glaube ich, 2017, da war ich bei der Deutschen Telekom und da ging es los mit dem Thema AI, RPA, aber als große Transformation, ne? Also der Konzern hatte ja in verschiedenen Ecken schon Use Cases gebaut und Sachen experimentiert, aber irgendwann hat die Telekom entschieden, okay, innerhalb der IT, wir brauchen wirklich ein Betriebssystem und eine Governance und auch Delivery-Fähigkeiten aufbauen. Und das habe ich dann mit ein paar Kollegen aufgebaut. Wir hatten die AI-Hub. Und ja, so kam ich dann in die Operative wieder, sozusagen. Also von der Theorie damals dann wieder in die Operative. Und seitdem hat es mich nach.
Ja, bin ich ergänzend da für dich. Ja, ja. Ich habe dich kennengelernt, warst du bei der IBM?
Ja.
Und da warst du bei der IBM der Shootingstar. Ja. Weißt du, alle wollten dich kennenlernen, weil die IBM ja irgendwie ein Gesicht brauchte und ja auch mit Watson schon immer an dem Thema dran war und immer gute Arbeit irgendwie gemacht hat. Und dann, ich kann es ja auch wählen, warst du bei einem großen Mittelständler, nicht? Ja, also jeder, der googelt, wird es rausfinden bei Fiege.
Ja.
Ja, und da hast du ja auch. Also ich habe dich auf Instagram damit gekriegt, da warst du im Werk drin und in Fabriken drin und da bist du wirklich on the floor gegangen.
Es ist so spannend. Also ich finde es großartig. Ich fand die Logistik super spannend. Ja, ja.
Und es ist auch einer der krassesten Use Cases natürlich. Optimierung mit Algorithmen für eine Logistik.
Ja. Da hat man große Hebel.
Wenn ihr heute auf die Leute schaut, die in der KI-Sphäre richtig aktiv sind, die sich dazu austauschen, die sich damit beschäftigen, woher kommen die meisten? Sind das solche Reisen, wie ihr sie habt, oder gibt es noch andere Reisen?
Das ist sehr divers.
Ich habe die Daten.
Ja. Erzähl mal und dann erzähl
ich die Konferenz
meine These.
Ich ja die.
Stimmt.
Wir haben eine extrem hohe Akademikerquote, die aber verwässert ist. Also was dazugekommen ist, sind die Nicht-Akademiker. Aber früher hatte ich eigentlich nur 10 Professoren auf der Bühne stehen. Dann kamen die Unternehmer. und dann irgendwann die Investoren, die es nicht haben. Heute sind es die Berater, ja, die was erzählen. Und dann irgendwann, ich nenne es mal Sales und Business Developer, die dann gekommen sind, so ungefähr. Die natürlich auch gute Sachen sagen. Es ist nach wie vor sehr forschungslastig. Also wenn du bei einem Meta bist, sind das Forscher. Ja, wenn du wiederum bei Nvidia bist, sind es nicht die Forscher. Ja, das sind die Public Policy Leute. Also es ist auch so, wie die Firmen sich verändert haben. Ja, also ein Nvidia macht heute viel mehr Public Policy, ja, also Gesetze und Gesellschaften steuern, als wirklich Tech zu verkaufen. Und die Tech versteht jeder. Ja, und die Microsoft macht auch schon lange keine Tech-Vorträge mehr, sondern die machen Sales-Vorträge. Und so hat sich das auch im Publikum geändert. Und dann hast du die neuen drin, das sind so die Multiplikatoren, also ein KI-NRW, ein Air Hamburg, ein Applied AI, die so wie wir beide eigentlich aus der Wirtschaft kommen, aber aus dem Unternehmertum und dann halt komplett neue Verticals und Modelle aufgebaut haben.
Kennst du, siehst du auch Praktika?
Ja, das finde ich ja total spannend. Deswegen inzwischen bin ich total vorsichtig zu sagen, ich bin KI-Expertin, ne? Weil inzwischen ist fast jeder Experte. Und es hat sich über die Zeit so entwickelt. Am Anfang waren es die KI-Experten, diejenigen, die technische Expertise hatten. So, irgendwann kam aber auch andere Perspektiven hinzu, die absolut notwendig sind. Das will ich gar nicht, es ist ja kein Vergleich. Das heißt, du hast jetzt Leute, die auch aus der Kommunikation kommen, aus dem Marketing kommen, aus der Organisationsentwicklung kommen oder auch Arbeitsrecht, die mit ihren Perspektiven auf das Thema schauen, die sich jetzt auch im KI-Thema spezialisiert haben. Und deswegen sind alle KI-Experten geworden. Und deswegen traue ich mir inzwischen gar nicht mehr zu sagen, ich bin KI-Experte, weil ich sage, ja, vielleicht sollten wir so ein bisschen unterscheiden. Wie gesagt, alle Perspektiven absolut relevant und notwendig. Und dann ist wieder die Frage, je nachdem, was ich brauche im Unternehmen, was der Background ist, soll ich genauer schauen, was haben die Leute vorher gemacht und aus welchem Blickwinkel sie auf das Thema schauen und ist das der Blickwinkel, den ich gerade benötige oder nicht?
Was ist auch
tatsächlich ist es fast jeder inzwischen.
Ja, was ist Expertise? Zum Beispiel Stephanie Kröll war früher Grafikdesignerin, hat komplett auf Midjourney umgemacht und heute ist sie eine Expertin für Midjourney und Grafikdesign und schult andere Agenturen, wie man Kunst und Werbung etc. so generiert. Aber sie hat sich reingearbeitet. Ja. Und ist wirklich gut geworden. Und dadurch hatte sie ein Wissen, das sie weitergeben kann. KI ist so groß geworden.
Ja, genau.
Und ich nenne es eigentlich auch gar nicht mehr KI, sondern es ist eigentlich Digitalisierung. Oder nicht alles zu digitalisieren, sondern halt die Digitalisierung auch von Prozessen zu machen. Und ganz selten braucht man übrigens einen KI-Experten im Haus. Also beim Großkonzern, großem Budget ja, aber davor brauchst du einen ganz anderen Unterbau. Und dann kommt die KI-Expertise rein. Aber wenn ich den Unterbau nicht habe, digitale Prozesse, Daten, Silos, all das, dann brauche ich auch keine KI. Das ist eher so das Passwort, was die Attention, der Attention Grabbing ist.
Also ich nehme mit, KI hat die Forschung verlassen, ist in der Praxis angekommen, ist ziemlich breit innerhalb der Organisation, in der Investorenszene so oder so, weil es auch ein Zukunftsthema ist. Aus eurer Perspektive, ist das ein Hype oder bleibt das? Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist Hype, 0 ist, geht komplett wieder weg.
15? Okay. Also und zwar ist es ein Boom. Es ist real der größte Boom, den wir erleben. Was anders ist, und das hatte ich unterschätzt, ist die, oder ich empfehle man sich LEAM anzugucken. Ja, also Large European AI Models, das ist so von Bundesbank initiiert worden und die wollten schon vor 5-6 Jahren 150 Millionen in Server-Cluster reinstecken. Also es ist ein Hardware-Thema wieder geworden, im großen Spiel. Ich würde sagen, die meisten Firmen kommen auch zurecht, ohne dass es jetzt ein reines CapEx-Spiel geworden ist, sondern reden wir von Prozessen und Kultur. Aber es ist der größte Boom. Das ist so, als ob ein Unternehmen heute sagen, ich will keinen Strom. Ich werde nicht LKWs benutzen, Autobahnen. Ich werde nicht fliegen, ich werde keine Logistik aufbauen. Ich gehe nicht global, ich produziere nicht in China. Wenn man all diese Trends ignorieren würde, würden sie nicht mehr existieren. Und auch das ist, jeder muss sich darauf anpassen, nur im unterschiedlichen Grade. Also nicht für jeden wird KI die Kernkompetenz, aber KI wird fast jeden Unternehmensbereich ergänzen.
Wie siehst du das? Kennst du?
Also ich sehe es auch als ein bisschen Infrastruktur.
Tatsächlich. So wie die Einführung des Internets.
Ja, genau. Also es geht nicht mehr ob, sondern es ist wie. Und jeder, der das verpasst, riskiert schon vieles. Der Hype, ich glaube, die Diskussion zum Hype, wenn ich das so ein bisschen in den Medien verfolge, bezieht sich das mehrheitlich um die Bewertung von KI-Startups und so. Ja, ne, OpenAI, wo stehen sie inzwischen? 800 Milliarden Bewertung, solche Summen, wo man sagt, ne, das ist ja jenseits von realistischen Beträgen für das, was sie tun oder für das Geschäft, was sie generieren. I don't know. Nee, ich meine, das ist vielleicht
Fabian
daher
schüttelt
kommt,
ein bisschen den Kopf.
Ja, genau, Fabian schüttelt den Kopf. Aber ich meine, ich interpretiere so, dass dieser Hype eher verbunden mit der Bewertung vieler Unternehmen, ja, wo die Investoren den ROI noch nicht sehen. Aber für Unternehmen jetzt in der Operative, im Geschäft, ist das kein Hype, das ist wirklich Infrastruktur. Das ist, wie Fabian sagt, irgendwann hast du keinen Strom mehr, dann bist du, ne, verloren. Du kannst ja nichts mehr betreiben. Und das ist einfach eine Haupttechnologie und die muss man nutzen. Man muss schauen, wie das im eigenen Geschäft passt und in der eigenen Organisation und sich nicht irritieren lassen von anderen Diskussionen, ne, über Bewertungen und so.
Genau,
das sind
also
zwei
Kapitalmarkt
Paar
trennen.
Ja.
Ja, guck dir den Nvidia an, die ist irgendwie seit dem ChatGPT-Moment um 900% gestiegen, aber andere auch. Das ist Hype, aber gleichzeitig auch fundamental darunter. Dann geht es darum, umzumünzen, was bedeutet das für ein Unternehmen. Das ist eigentlich Brot- und Buttergeschäft, innovativ zu bleiben, um sich anzupassen. Da können wir auch gerne in die Tiefe einsteigen, was das wirklich bedeutet.
Ja. Das machen wir gleich. Vorher machen wir noch einen kleinen Umweg über die Perspektive auf Deutschland und wie gut wir aufgestellt sind bei dem Thema KI, sowohl im Experimentieren, im Ausprobieren, als auch von den Voraussetzungen. Fabian, wir haben uns, ich weiß nicht, wie lange wir uns schon kennen, aber bestimmt schon 10 Jahre. Damals habe ich noch bei Roland Berger gearbeitet. Wir haben zusammen mit euch KI-Landkarten entwickelt, um verschiedene Ökosysteme zu vergleichen. Damals hat man auch Deutschland mit den USA verglichen und Deutschland mit China verglichen. Heute passt dieser Vergleich vielleicht nicht mehr so ganz. Müsste eher Europa mit China vergleichen, Europa mit den USA. Aber egal. Und ich frage dann die Frage, wie steht Deutschland beim Thema KI im internationalen Vergleich da?
Ja, so ein bisschen wie so ein pubertäres Kind in der Schule, was unter seinen Möglichkeiten ist, weil es sich gerade mit sich selbst beschäftigt ist.
Das bedeutet?
Ja, eigentlich könnte Deutschland ein Musterschüler sein. Wir haben eine ganz starke Industrie, wir haben eine wertebasierte Industrie und Kultur da draußen. Deswegen sitzen wir auch heute hier, weil wir Familienunternehmen sprechen. Die können kooperieren, was wir heutzutage brauchen. Die sind innovativ, was wir dringend brauchen. Das ist noch nicht vorbei. Also die KI-Sierung der Industrie ist noch nicht passiert. Die passiert in ganz anderen Bereichen gerade. Aber da sind wir okay. Wenn wir uns den Verwaltungsstaat angucken, dann ist der schlecht. Dann guckt man den chinesischen Staat an oder auch europäische Länder wie Estland und Finnland und Schweden, Dänemark, die sind signifikant weiter als wir. Also da sind wir als Staat, gebe ich uns immer so versetzungsgefährdet, wohlstandsgefährdet. Der Industrie und unseren Unternehmen gebe ich überhaupt nicht auf. Die haben das auch in der Hand. Es ist nur sehr vielfältig da draußen. Und jeder kann es heute nutzen. Warum? Weil es kostenlos fast überverfügbar ist. Die Tools sind alle da. Man muss halt nur überlegen, ob man amerikanische nimmt oder eine europäische findet, die gibt's oft, aber nicht für alles. Was wir nicht gelöst kriegen, ist gerade, ich nenne es die technologische Souveränität. Also etwas aufzubauen auf KI, was komplett Europa autark läuft, das geht gerade sehr, sehr schwer. Und das ist auch wiederum zu komplex. Aber das ist immer meine Warnung, wer sich mit KI beschäftigt, muss immer drüber nachdenken, wo landen meine Daten? Ist es okay, wenn ich eine API von ChatGPT benutze für Marketingtexte? Vollkommen okay. Nein. Aber mache ich meine Motorenentwicklung darüber oder baue ich mir mit einem europäischen Team eine Inhouse-Lösung auf und dann entwickeln wir das da. Und das ist heute günstiger denn je. Also es gibt eigentlich keine Ausreden mehr.
Und wenn es um das Thema Inspiration geht, reicht es aus, sich in Deutschland inspirieren zu lassen? Oder muss man den Blick in die USA und auch nach China werfen?
Wo sind die Wettbewerber? Also der amerikanische Tech-Sektor dominiert, der hat keinen Wettbewerb. Ja, außer einen hypothetischen SAP. Also die sind gerade monopolistisch unterwegs. Aber wo ist denn vom Maschinenbauer der Wettbewerb? Der sitzt ganz entweder in den USA oder in China. Ich würde sagen, geh zu deinen Branchen-Events und quatsch mit den anderen und guck, was die schon machen. In deren Wertschöpfungsteile. Und die Inspiration ist eigentlich, guck dir den Rest an, deine Wertschöpfungskette. Wie kann ich Bookkeeping und Accounting automatisieren? Wie kann ich den Einkauf verbessern? Wie kann ich die Logistik verbessern? Wie kann ich das machen? Und da gibt es heute schon so viele Tools und Softwares und Dienstleister, die einem dabei helfen kann, dass man das gar nicht mehr selbst entwickeln muss. Also es ist eher so Innovationswille, radikal alle Prozesse, die man hat.
Und international danach schauen.
Würde ich immer international gucken.
Ja. Also auf jeden Fall, wenn man den Blick erweitert, finde ich auch, dass man Ideen bekommt, an die man nicht gedacht hat, weil die anderen nicht in den gleichen Zwängen sitzen. Mhm. Ne, oft schließen wir uns selbst, weil wir denken, nee, wir haben eine Regulierung, wir haben dies, wir haben jenes, ne, bei uns geht das nicht, oder eine andere Kultur, sag ich mal, oder Konsumkultur. Und dann schließt man so viele Ideen aus, ohne sie überhaupt probiert zu haben. Und deswegen so den Blick nach außen zu schauen, was machen die anderes. Ne? Irgendwo, irgendjemand hat es erfunden. Mhm. Und vielleicht gucke ich mir das ab und kopiere es. Why not?
Ja, also Beispiel, im Vortrag gesehen, der veröffentlicht von der DZ Bank. Und da war der Head of AI da, das heißt, er hat vom Vorstand einfach gekriegt, mach mal. Und dann haben die in ihrem Team 30 Piloten aufgesetzt, die alle gemessen und davon 4 oder 5 Projekte skaliert. Mhm. Und dann kam zum Beispiel raus, wir haben 3 Chatbots entwickelt, aber einen für die, alles nur intern, einen für die End-User, einen für die, die es trainieren wollen und einen, die es entwickeln. Das heißt, verschiedene Zielgruppen im Unternehmen definiert, die alle geschult, 6000 Mitarbeiter sind Schulungen durchlaufen und das ist großartig. Also die Tools funktionieren und das sind interne Q&A-Datenbanken eigentlich übersetzt. Aber das war ganz wichtig und so arbeiten die sich Stück für Stück durch. Und das ist, wer hat das letztens so schön gesagt, die Großkonzerne haben das auf ihren PowerPoint-Charts. Ja, die Großkonzerne, ich zitiere auch manchmal dich dabei, ja, die haben halt den Berater, der ihnen sagt, mach das Aufsichtsrat, mach damit. Und im Mittelstand ist das manchmal schwieriger. Mhm. Da sind die Widerstände oftmals höher, aber auch die Macht, etwas umzusetzen, größer.
Stichwort Mittelstand oder auch Familienunternehmen, Kenzer. Du hast selbst lange in einem Familienunternehmen gearbeitet und das Thema KI dort verantwortet. Wie ist deine Einschätzung? Wo steht der Mittelstand bei diesem konkreten Thema? Kann man natürlich nicht pauschalisieren. Aber
ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also sicherlich in unterschiedlichen Stadien. Was ich gesehen habe, ist, es wurde verstanden, dass man sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt. Und das finde ich schon mal eine gute Nachricht. Ne, also tatsächlich, dieser Hype, das geht wieder vorbei.
15 von 10 Punkten.
Hört man immer weniger. Ne, also man hat schon gemerkt, okay, wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und viele stehen noch in der Anfangsphase, noch in Unsicherheit. Okay, wo fangen wir überhaupt an? Mhm. Weil es kann ja schon so ein bisschen overwhelming sein. Ne? Es gibt vieles, man in der Zeitung jeden Tag liest man über die anderen, die Konkurrenten, die anderen Firmen, die bauen und tun und dann ne, kann man sich ja so ein bisschen überfordert fühlen. Oh Gott, ich habe noch gar nicht angefangen und wo fange ich an? Das heißt, ich würde sagen, wir sind am Anfang dieser Transformation. Und das ist ja an sich auch eine gute Nachricht, weil das bedeutet, da ist ja noch viel Potenzial. Mhm. Deswegen, der Zug ist noch nicht weg. Mhm. Wir müssen jetzt nur dieses Potenzial heben und uns ernsthaft halt mit dem Thema beschäftigen. Und mit viel Mut. Ja, denn ich finde, gerade in diesem Segment existiert viel Domain-Expertise.
Ne, wir haben ja, bei den Familienunternehmen.
Bei den Firmen, genau. Wir haben ja ganz viele Hidden Champions, ja. So Weltmarktführer, die in irgendein super spezifisches Produkt wirklich Weltmarktführer sind und in dieser Domain die Mega-Experten sind. Aber das ist vielleicht eine Schraube und das ist weit weg von Technologie. Mhm. Das heißt, die Entscheidungen zu treffen außerhalb der Komfortzone, außerhalb der Expertise, ist natürlich schwieriger.
Ja.
Ja, wenn es um Schrauben geht und wenn ich Schrauben baue, dann weiß ich, was dazu alles gehört. Mhm. Und da fühle ich mich wohl, Entscheidungen zu treffen, auch Risiken einzugehen, weil ich das viel besser einschätzen kann, weil ich ja Dekaden von Erfahrungen habe.
Ja.
Wenn es jetzt darum geht, in KI zu investieren, da kenne ich mich ja null aus. Ne? Da kommt vielleicht mein Team, ich habe vielleicht ein paar tolle Leute und die sagen, guck mal, wir wollen jetzt das und jenes machen, kostet x Millionen. Es muss ja nicht direkt in Millionenbeträgen sein, aber je nachdem, was man aufbaut, wenn es Infrastruktur, wenn es Tech, Technologie, Plattformen und so geht, da sind wir schon im Millionenbereich, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es schwierig ist, die Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, ich verstehe vom Thema gar nichts, ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das gut geht oder nicht oder ob es mir was bringt oder nicht, aber ich vertraue, dass meine Leute wissen, was sie sagen und was sie tun und treffe diese Investitionsentscheidung. Das ist, glaube ich, das Schwierige und aus meiner Sicht das erklärt, warum da noch ein bisschen Zögern ist, weil das außerhalb der Komfortzone ist.
Um das vielleicht ein Stück weit zuzuspitzen, Fabian, aus deiner Perspektive, mit welchem Blick sollten, ich sage jetzt mal Familienunternehmen, das gilt wahrscheinlich für alle anderen Unternehmen auch, mit welchem Blick sollten Familienunternehmen auf das Thema KI schauen?
Hm. Also erstmal KI sehen wie Eichen, die man jetzt pflanzt. Also jetzt Infrastruktur vorzubereiten, jetzt Prozesse vorzubereiten, damit man in 10, 20 Jahren noch in derselben komfortablen Position ist wie jetzt. Und da kommen jetzt zwei Sachen. Ich war mal für einen Mittelständler für einen Vortrag und da hatte mich das Team eingeladen, weil die wollten halt digitalisieren und da saßen die ganzen alten Herren da und mit verschränkten Armen haben sie alles voll abgeblockt. Haben mich dann mitgenommen ins Werk, gesagt, komm, ich habe digitalisiert, hier steht ein KUKA-Roboter. Ja, und da dachte ich mir, KUKA ist 30 Jahre alt, die Technologie. Also Roboter zu setzen, ist auch nicht die Antwort. Die werden weiterhin über Runden kommen, nach wie vor wahrscheinlich, aber das ist, da mache ich mir Sorgen um die. Und dann gleichzeitig war ich bei einem anderen, das war Finanzdienstleister, die sind manchmal offener. Da haben die alten Herren festgestellt, wir können das nicht, wir haben nicht die Expertise, nicht die und haben einen weiblichen CDO eingestellt, also Chief Digital Officer. Mhm. Und sie macht eigentlich nichts anderes als Turnaround Transformationsmanagement jetzt im Unternehmen, ist so die Rebellin, die halt einmal die Prozesse digitalisiert, Teams zusammenstellt und das gegen die Widerstände durchtreibt. Und dafür brauchst du eine Person, die hat da Spaß dran. Die muss das wollen, Widerstände aufzubrechen, aber was Neues reinzubringen. Mhm. Und die muss man suchen und da muss man einfach sich selbst den Mut eingestehen, ich brauche so eine Person und ich gebe der genug Ressourcen, dass sie es auch kann. Und das ist für mich immer so ein ganz wichtiger Schritt, in die Richtung zu gehen.
Und ist der Blick eher der interne Blick auf die Prozesse und die Fachbereiche, das Marketing, die Logistik, die IT, wo KI im Endeffekt die Effizienz im Unternehmen erhöht oder auch einfach es aus der Perspektive wettbewerbsfähig hält? Und ein anderer Blick wäre ja der Blick auf den Markt und auf die Kunden, wo man durch KI neue Geschäftsmodelle, neue Produkte anbietet, um markt- und kundenseitig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Also was ist so? Die bedingen sich ja gegenseitig. Eben, also du wirst keine neue datenbasierte Geschäftsmodelle aufbauen, wenn du nicht vorher digitalisiert hast, weil du die Daten ja gar nicht hast. Die sind unstrukturiert in irgendwelchen Systemen verteilt, teilweise on edge bei irgendjemandem auf seinem Rechner lokal gespeichert und bei vielen anderen im Kopf. Das heißt, du musst erst einmal deine Hausaufgaben machen intern, ja, und die Daten, die du hast, ne, du brauchst ganz viel Datenmanagement, Qualität, Infrastruktur, das alles sammeln, ein Datenmodell, das, ne, dass die Daten in einer ähnlichen Art und Weise gespeichert werden im Unternehmen, damit du sie überhaupt analysieren kannst. Mhm. Und erst dann fängst du so neue Insights aus den Daten zu gewinnen und danach erst kannst du dir überlegen, neue datenbasierte Geschäftsmodelle aufzubauen. Mhm. Und also das heißt, wenn du das davor nicht gemacht hast, kannst du vielleicht komplett neues Produkt finden, aber das wird nicht ein datenbasiertes Produkt, sondern Produkt, also ein analoges Produkt sozusagen oder etwas, was jemand gemacht hat. Also ich finde, das lässt sich nicht trennen. Klar, man steuert ein Unternehmen, ne, mit diesen zwei Perspektiven, die Topline und die Bottomline. Ne? Du brauchst ja Revenue und du brauchst eine Profitabilität, damit du investieren kannst. Deswegen musst du den Markt im Kopf, im Auge behalten und wissen, was tut sich da, was wollen die Kunden und ne, wie verändern sich die Bedürfnisse im Markt und darauf reagieren definitiv. Aber von 0 auf 100 neue Produkte zu entwickeln, wie gesagt, datenbasiert, das wird nicht funktionieren, wenn intern keine Infrastruktur da ist.
Also ich hätte hier auch zwei gute Beispiele. Ja? Weil wir immer so über schöne Sachen reden, zum Beispiel Rewe. Rewe hat die Digitalisierung damals mit dem Internet verschlafen. Das war ein Wake-up-Call und die haben danach Rewe Digital gegründet. Rewe Digital ist genau das, ist eine Inhouse-Beratung, die ganz klar am Markt operiert. Das heißt, die holen sich eigentlich primär viele Startups und Dienstleister rein, filtern die, matchen die mit den Use Cases und Problemen und verbinden sie dann ins operative Geschäft. Warum? Weil sie feststellen, die operativen Manager haben keinen Kopf dafür und keine Zeit dafür und kennen sich nicht damit aus. Ja. Also brauchst du jemanden, Vodafone macht das genauso, Innovationsmanager, die diese Schnittstelle sprechen, die Startups sprechen und Konzern. Mhm. Und das ist, funktioniert sehr gut. Rewe Digital hat inzwischen ihre eigenen Produkte entwickelt, auf den Markt gebracht, bringen die teilweise sogar an die Börse und sind sehr profitabel damit geworden. Also auch eigene Wertschöpfungssoftware zu entwickeln, eigene Probleme zu lösen, so wie AWS im Kern Inhouse-Produkt war, es danach auf den Markt zu bringen, hat sehr gut funktioniert und funktioniert nach wie vor, weil man nämlich die Expertise hat.
Genau.
Und ein Problem für sich löst. Und das andere ist zum Beispiel Konzern Schaeffler. Ja, Schaeffler hat ein ganz analoges Produkt und beschäftigt sich mit Digitalisierung locker seit 10 Jahren. Das ist direkt beim Vorstand. Die machen einmal im Jahr einen Digital Day. da laden die manchmal Leute wie mich und Kenza ein. Und dann sitzen dann halt die ganzen Bereichsleiter, Nationalleiter und aber auch die Inhaber. Und dann reden die nur über das. Und dann Personalvorständen richtet über, wie haben wir Personalprozesse digitalisiert, Produktion. Das heißt, die ganzen Bereiche gehen durch über ihre Innovationsprojekte, haben eine kleine Messe. Da reden wir von 150 Use Cases, die alle in ihren Linien aber funktionieren und Bedarf machen. Das ist keine umfassende KI-Strategie, sondern eine Digitalisierungsoffensive mit den richtigen Leuten unterm Vorstand, die das managen und vorantreiben. Und ich glaube, eigentlich braucht jedes Unternehmen eine Digitaleinheit, die sich dann auch mit KI oder anderen Bereichen auch vielleicht mit Krypto und Quantum oder Space Tech beschäftigt, weil manchmal kann das auch einen Einfluss haben. Also wenn ich ein Telekommunikationsanbieter bin, würde ich mich auch mit Space Tech beschäftigen. Wenn ich mich mit Rohstoffen beschäftige, auch.
Also sind wir wieder so ein bisschen in der Zeit von 2019, 2020, wo die Unternehmen angefangen haben, so Innovationshubs aufzubauen, Satelliten neben ihren Organisationen, um sich mit solchen neuen Themen auseinanderzusetzen?
Ja, also die das gemacht haben, sind doch heute gut. Die, die es pausiert haben oder nicht gemacht haben, damals sind schlecht. Also Deutschland hat eine KI-Strategie gemacht und sie nicht umgesetzt. Bums, jetzt kriegen wir eine neue KI-Strategie und müssen von vorne anfangen. Es gibt viele gute Unternehmen, die sind ja am Ball geblieben. Also ganz kurz, bei Rewe sagt, wir brauchen eigentlich ganz viel Technologisierung, weil wir weniger Mitarbeiter ständig haben, wir kriegen die Leute nicht und wir müssen durch Digitalisierung unseren Umsatz halten. Das heißt, die haben einen ganz klaren Need und seit 20 Jahren pushen die Innovation, wo sie nur können, um ihr Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Also Überlebensinstinkt, innovativ zu bleiben.
Also zu deiner Frage, Tobias, wie ich das erlebt habe mit diesen Innovationsteams, ne, die inzwischen auch abgebaut sind, die nicht mehr existieren. Ich glaube, vieles waren einfach die falschen Erwartungen. Und eventuell nicht genug Freiraum, um zu agieren. Du hast ja immer, immer so ein Konflikt, oder es ist ein Dilemma, sage ich mal so. Dilemma ist, glaube ich, das bessere Wort. Nehme ich das Innovationsteam außerhalb des Tagesgeschäft oder sind sie im Tagesgeschäft drin? So. Wenn du sie im Tagesgeschäft drin hast, hast du das Problem, dass sie nie Zeit haben und den Freiraum haben für Innovation. Die werden immer eingebunden ins Tagesgeschäft. Wenn irgendwas brennt, ne, dann wird plötzlich geguckt, wo haben wir Ressourcen noch übrig? Ja, die Innovation da, die machen ja nichts. Also holen wir sie dazu. Dann entsteht ja auch keine Innovation. Wenn du sie außerhalb platzierst, läufst du die Gefahr, dass sie sich irgendwann mal trennen und diese Domain-Expertise verlieren. Und wenn da kein Austausch mehr stattfindet, ne, mit den Menschen, die tagtäglich arbeiten, dann sind sie irgendwann mal in so eine Insel irgendwo und deswegen skaliert auch nichts. Und das ist ja genau das Schwierige. Wie kriegt man das zusammen?
Exakt, ja.
Ja, dass du ein Team hast, was Ressourcen hat, Kapazitäten hat, also Zeit und Geld und Infrastruktur, dass sie wirklich überlegen, okay, was braucht der Business und wie können wir das für das Business zur Verfügung stellen? Und gleichzeitig nah am Business sein, dass dieser Austausch stattfindet. Denn die Domain-Expertise ist natürlich im Tagesgeschäft. So. Und dann denen die Orientierung zu geben, okay, je nachdem, was ich suche. Ja, ich kann natürlich jetzt den North Star suchen und dann sage ich, okay, überlegt euch jetzt mal, was wir in Space Tech machen können. Könnte ein Ziel sein. Das andere Ziel könnte ja ähnlich wie du dein Rewe-Beispiel, dass man sagt, okay, entlang unserer Wertschöpfungskette schaut ihr euch bitte, wo sind unsere größten Pains und welche Use Cases können wir da bauen? Ihr habt ja die Zeit, ihr baut sie für den Business. Das ist das, was aus meiner Sicht eher den Return on Invest bringt, weil sie nah am Geschäft sind, haben aber gleichzeitig die Kappa, um ne, sonst sich ein bisschen zurückzusehen und Sachen auszuprobieren.
Ja. Also um zu ergänzen, stimmt zur Innovationsinhalt eigentlich intern und dann eher CVC, also Corporate Venture Capital, Ökosystemplay, also beim Maschinenraum drin sein und den Austausch suchen.
Immer eine gute Idee.
Ja, ja, also Austausch suchen und auf die Weise AI gehen.
Genau,
ja, also
den Inspiration
kommt von außen und die Umsetzung muss innen passieren.
Wir unterbrechen das Gespräch kurz für unseren Werbepartner Plug and Play. Viele Unternehmen haben bereits erste KI-Use Cases und stellen sich deshalb die Frage, wie wird KI sicher, skalierbar und unternehmensweit nutzbar? Als AI Operating Layer bringt Plug and Play KI sicher in bestehende Prozesse, bindet Unternehmensdaten an und automatisiert Workflows. Bereits umgesetzt bei vielen mittelständischen Unternehmen, darunter auch einigen Mitgliedern des Maschinenraums. Mehr Infos findet ihr auf Plug and Play, geschrieben PlugnPl.ai. Und jetzt ganz schnell zurück in das Gespräch mit Kenza und Fabian. Aber das ist ja ein Hoffnungsschimmer, weil diese Erfahrung dieser Innovationsmodelle, die haben wir ja schon 2018, 2019, 2020, alles vor Corona gesammelt. Und vieles davon wurde tatsächlich auch ja wieder eingestellt. Aber wenn ich euch jetzt richtig verstehe, ist durch KI jetzt die Zeit, sich wieder mit Zukunft zu beschäftigen. Und dann muss man solche Systeme in ähnlicher, in abgeänderter, in besserer Form wieder aufbauen, weil ansonsten wird es schwierig für die Unternehmen, das Thema zu erfassen.
Ja, und gleichzeitig ist KI nicht plötzlich da. Also für Kenza war es neuronale Netze, hat sie studiert. Mhm. Das ist immer noch die gleiche Technologie.
Mhm.
Erstens. Zweitens ist das, was wir jetzt gerade erwähnen, sogenannte Large Language Models oder Foundation Models, Welle oder Hype.
Ja.
Also die Bewertungen sind teilweise out of the box. Aber es ist nicht die KI. Also Ich brauche in dem Unternehmen ganz selten einen Supercluster, um irgendwas Komplexes zu berechnen. Und wenn ich im Bereich bin, zum Beispiel Bildverarbeitung, gibt es Startups dafür oder gibt es Firmen, die es schon machen. Wenn ich in Prozessoptimierung bin, guckt man sich Israel an, gibt es ganz viele Firmen. Cybertech, ja, also jeder andere Vertical braucht das alles nicht. Ja, also diese Foundation Models sind interessant aus meiner Sicht, wenn ich viel mit Text arbeite, ja, also für die Textarbeit oder im medialen Bereich bin, also Werbeagentur, Unternehmensberater.
Ja, genau.
Ja, die sind massiv auch geschäftstechnisch betroffen, aber die meisten Mittelständler, die was produzieren, sind nicht. Deswegen immer die Use Cases gucken, die schon sehr erprobt sind und schon sehr lange da auf dem Markt sind, in den realen Problemen. Also in der Industriefertigung haben wir tolle Firmen in Europa.
Ja.
Ja, die brauchen einfach nur mehr Mut und Chance, eingesetzt zu werden.
2024 haben wir mit Bonita und Wolfgang Krupp Junior gesprochen von dem Familienunternehmen Trigema.
Mhm.
Und wir haben einen O-Ton mitgebracht aus dem damaligen Gespräch, den können wir uns einmal kurz anhören.
Da bin ich gespannt.
Gut, bei uns, glaube ich, wird KI eine große Rolle spielen, schon allein im Designprozess startend, also von der Kleidung her, glaube ich, kann KI sehr viel machen, dass man einfach sagt, es kann schon Trends voraussagen, in Anführungsstrichen schon so ein bisschen, oder einfach auch Trends einem zeigen, die aktuell sind, in einem sehr detaillierten Maße. Das ist mal der erste Schritt dann in der Produktion, definitiv auch ein großer Punkt. Dort wird KI auch gerade in der Automation eine meines Erachtens nach sehr große Rolle spielen. Einfach von der Maschinensteuerung her, weil man muss immer sehen, warum ist eine, also wir reden gerade von der Näherei, warum ist das noch großteils Handarbeit? Weil es eben sehr viele Faktoren eine Maschine lernen muss, wie man das rein, wie man es einsetzt und die Hände in Anführungsstrichen nachmachen muss. Und ich glaube, da hat KI großes Potenzial. Und dann natürlich auch weiter im Thema Einteilungen in unsere Einzelhandelsgeschäfte, da wird oder spielt auch teilweise schon KI eine Rolle. Also ich glaube, KI wird die komplette Strukturen ändern, wenn man sie positiv nutzt, auch im positiven Sinne oder sinnvoll nutzt im positiven Sinne. Also wir sehen da sehr hohes Potenzial, setzen es auch schon teilweise ein. Der erste große Schritt wird jetzt, wie gesagt, in unserem Werbekonzept sein, das großteils durch KI umgesetzt sein wird. Und ich glaube, da kann man sehr effizient, sehr gute Sachen mitmachen.
Also was man da raushören kann, ist, dass das Thema wirklich sehr großflächig gedacht wird von dem Unternehmer selbst. Und es ist im Endeffekt auch das bestätigt, was ihr gerade gesagt habt, dass man ganz konkrete Fokusbereiche sich setzen muss. Wenn man jetzt nochmal sich in die Situation in einem Unternehmen reinversetzt, haben wir gerade gesagt, man muss irgendwie bei den Daten anfangen, man muss sich die Fokusbereiche setzen, man muss sich Inspiration holen, man muss die Mitarbeiter irgendwie mitnehmen. Kenza, was ist der Masterplan, um KI sozusagen in der Organisation ankommen zu lassen?
Ja, also es sind viele Themen, um die man sich kümmern muss, definitiv. Ne? Und ich würde auch sagen, Ideen an Use Cases gibt es ausreichend. Das ist ja gar nicht das Geheimnis. Ne? Man kann ChatGPT fragen tatsächlich und sagen, okay, bei Trigema, ne, wenn wir jetzt beim Beispiel bleiben, wie kann ich KI einsetzen? Da kriegt man eine lange Liste an Use Cases. Die Frage ist der Fokus und die Priorisierung und auch die Governance im Unternehmen. Denn du hast ja erwähnt, ne? Das eine ist ja die Use Cases. Dann brauche ich eine Dateninfrastruktur, dann brauche ich eine Tech-Infrastruktur, dann muss ich die Mitarbeiter schulen. Dann muss ich gucken, dass ich AI-Act-konform bin. Dann muss ich meine Investitionen irgendwie planen, freigeben. All das, ne, verstehe ich unter einer Governance. Also es braucht eine Orchestrierung dieser Aktivitäten und damit die Organisation nicht so ein bisschen im Chaos verfällt und keiner weiß, was ist unsere Strategie oder was sind die wichtigen Prioritäten. Ne? Ich will das Wort Strategie gar nicht in den Mund nehmen, weil viele immer irgendwas total fancy sich dabei denken. Für mich ist eine Strategie einfach mal ein Plan, der ganz klar sagt, okay, das ist unser Ziel und da sind die Initiativen, die wir umsetzen, um dahin zu kommen. Und für diese Initiative ist Person XY zuständig, für die ist die Person zuständig. Und dann haben wir auch einen definierten Prozess, wie wir von A nach B kommen. Und wie gesagt, das muss schon orchestriert werden. Und am Anfang muss das in irgendeine zentrale Stelle passieren. Also wir reden ja auch so.
Braucht es wieder ein langsam. CDO oder CKIO?
Ich will das jetzt gar nicht an einer Rollenbeschreibung festmachen. Jemand muss den Hut drauf haben. Ja, egal wer. Natürlich, am besten ist es, wenn diese Person auch ein bisschen Expertise hat und diese Themen vorher verantwortet hat, dass sie weiß, was sie tut. Wenn nicht, dann sagt man, okay, von der Geschäftsführung ist einer, derjenige welche. Und dann muss er halt gucken, dass er sich Expertise holt. Und dann ein Team aufbaut, was diese ganzen Aktivitäten orchestriert. Gerade am Anfang, ne? Also wenn man sich mit dieser Transformation zuerst beschäftigt, muss es eine Orchestrierung geben. Und dann hast du die Ansprechpartner im Business. Weil das brauchen wir. Wir haben ja gesagt, im besten Fall bauen wir nur das, was uns in unserer Wertschöpfungskette hilft und was uns in unserem Geschäft weiterbringt. Das heißt, du hast Business und dann du hast die Cross-Functions, also HR, Finance, ja. Ne, Marketing. So. Dann hast du halt die Ansprechpartner dazu. Und das heißt, du hast eine dezentrale Organisation und eine zentrale Organisation sozusagen und die tauschen sich aus. Und im Laufe der Maturity wird die zentrale Organisation immer kleiner und die dezentrale größer. Ne, weil das Wissen ja schon demokratisiert wurde sozusagen und das zentrale Team hat im besten Fall auch die Guardrails gebaut, also das Framework, das ist da, wie wir KI in unserem Unternehmen bauen wollen. Die haben im besten Fall auch so ne, die Grundlagen der Infrastruktur da, dann gibt es vielleicht auch einen Datenkatalog mit prätrainierten Modellen im Self-Service. Dass danach der Business das nimmt und direkt nutzt. Und deswegen, das ist so ein bisschen eine Entwicklungsfrage, je nachdem, wo man in der Maturity steht.
Ich komme mich vor wie gerade beim MBA, ja. Also die Theorie.
Die Theorie. Ja, du, aber ist, und ich in der Praktiker. Praxis habe ich. Nee, Moment mal. Es ist eine Theorie, die eher eine Zusammenfassung aus meiner Jahre Praxiserfahrung in verschiedenen Unternehmen, verschiedener Größen tatsächlich. Aber es hört sich sehr theoretisch an.
Ich stimme auch vollkommen zu. Siemens zum Beispiel, die hatten einen KI-Chef. Die haben also das Research gemacht, also das Research, also die Forschung und die Tools gebaut, damit die Business Units mit dem Kunden dann Produkte entwickeln konnten. Also die Wartung von Turbinen zum Beispiel wurde mit dem Kunden gemacht. Das wurde denen verkauft, das ist das neue Geschäftsmodell gewesen. Und gleichzeitig waren das aber die Tools, die aus dem Inhouse rauskamen, so ungefähr. Und inzwischen haben sie das outgesourced an ihre eigene Unternehmensberatung, weil sie festgestellt haben, du weißt selber, du warst Berater, das Staffing, um Experten zusammenzukriegen, cross-funktional, funktioniert manchmal in so einer Matrix-Organisation einfacher. Aber am Ende ist es immer noch derselbe Konzern irgendwie, damit das Vertrauen besteht. Ja, weil da, ich glaube, hier geht es auch viel um Vertrauen. Und Kooperation im Unternehmen.
Ja, genau.
Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Wir hören nochmal einen Beitrag aus der Praxis, diesmal von Vorwerk und von Thomas Stoffmehl, Vorstandssprecher von Vorwerk, aus der Podcast-Folge Nummer 50 aus 2025. Wenn ihr auf KI schaut, wo schaut ihr drauf?
Wir gucken auf viele Dinge. Wir haben unterschiedliche Use Cases im Unternehmen gebildet und diese Use Cases, die werden jetzt alle mal auf Relevanz überprüft. Ja, das betrifft das Geschäftsmodell, das betrifft die Digitalisierung, aber auch mögliche, ich sag mal, Effizienzthemen. Also da gibt es ganz, ganz viele Felder. Ich kann Stand heute nicht sagen, was wirklich relevant sein wird. Wir werden jetzt unser eigenes quasi Chat-GPT auf den Weg bringen. Das ist zum Beispiel eine erste Maßnahme. Also da gibt es ganz viele Dinge und ich glaube, man muss einerseits, darf man sich nicht treiben lassen davon. Ne? Das heißt aber nicht, dass man schläft, ne? Sondern muss einen kühlen Kopf bewahren für die Dinge, die sich so entwickeln. Da tut sich ja wahnsinnig viel. Und die auch relevant sind fürs Unternehmen. Das muss nicht unbedingt deckungsgleich sein.
Wenn man dem Thomas zuhört, dann ist das jetzt auch schon vor einem Jahr her, aber dann ist es deckungsgleich mit dem, was wir gerade gesagt haben, mit den Use Cases. Ich habe jetzt gelernt, es ist ganz wichtig, dass man sich vor allen Dingen auch erstmal ein bisschen mit sich selbst beschäftigt, Governance und Wiederdaten und wie man sich quasi im Zaun hält sozusagen. Ja. Ein anderes Thema, hat Thomas hier auch gesagt, ist, dass natürlich außerhalb des Unternehmens so viel passiert, wie Pilze aus dem Boden entstehen, Startup-Lösungen, technologische Lösungen, gestreamt von Startups. Das ist auch was, wo du dich ja mit beschäftigst, Fabian. Wie können wir eigentlich diese Symbiose am besten nutzen, dass diese vielen spannenden Ideen, die Lösungen, die Startups entwickeln, auch zielgerichtet quasi an die Unternehmen angedockt werden, sodass sie die Unternehmen aber jetzt auch nicht ablenken oder in ihr Wege führen. Wie kann ein Unternehmen damit umgehen, mit den Startups auf eine Art und Weise zusammenzuarbeiten, das im höchsten Maße effizient ist?
Also A, man hat einen Innovationsansprechpartner, also die Schnittstelle, weil die Leute im Tagesgeschäft ja nicht die Zeit haben. Und B, das Unternehmen muss bereit sein, von der Struktur erstens in der Softwareplattform zu denken. Heißt, wenn wir jetzt hier bei Trimega waren und die Maschinen haben, dann gibt es ein, zwei Startups, die machen das schon. Ja, also die optimieren die bestehenden Maschinen, weil der Innovationsführer aktuell ist der Hersteller und der ist nicht gut genug oder ist manchmal zu langsam. Und die docken einfach viel, viel schneller drauf, also denen eine Chance geben, aber auch sich dann halt die Tools zusammen zu kaufen. Also ja, das ist halt ein anderer Akquisekanal. Dann hat man halt Software as a Service und dann gibt es eine API und dafür muss man das irgendwie hinkriegen oder man muss es physisch andocken können. Da gibt es eigentlich immer was. Und das andere ist, wir reden eigentlich über das, was schon Vergangenheit ist. Wir haben ja noch gar nicht gesprochen über das, was eigentlich noch kommt. Also für mich ist immer im Moment ein Thema hybride Strukturen. Wenn ich also KI drin habe, wie ich die in die Reporting-Governance reinkriege, wie kriege ich es rein, wenn im Controlling der CFO direkt mit einer KI kommuniziert, aber auch 10 Mitarbeiter hat, die wiederum mit KIs kommunizieren und wie sich da die Unternehmensstrukturen auch neu anpassen müssen, wenn auf einmal, und das ist meine These, auf jeden Mitarbeiter kommen 10 Agenten irgendwann. Ja, das heißt, wenn ich 1000 Mitarbeiter habe, habe ich irgendwie 10.000 Agenten rumlaufen und die müssen auch in der Governance funktionieren. Die müssen auch gemanagt und monitored und betreut werden. Und das ist eine ganz andere neue Komplexität. Und das wird auch auf uns zukommen. Und das ist eigentlich, worauf man jetzt sich schon vorbereiten muss, weil das ist in 10 Jahren der Standard.
Ist es dann ein HR-Thema, Recruiting-Prozesse für Agenten und KI-Lösung?
Ja, also tatsächlich genau diese Situation hatte ich vor vielen Jahren schon bei der Telekom, wo wir mit RPA angefangen haben. Ne? Das ist Robotic Process Automation, also sprich Automatisierung, Software-Automatisierung. Ne? Prozesse, die sich immer wiederholen, repetitiv irgendwelche Daten aus SAP extrahieren und dann eine Pivot-Tabelle machen und eine Grafik dann per E-Mail schicken an einen bestimmten Verteiler. Ne? So, dann hast du das Berichtswesen automatisiert. Und da ging es los. Die Lösung war da und dann haben es viele genutzt und da haben die Mitarbeiter am Anfang ja auch mit ihren eigenen Zugangsdaten sozusagen. Ne? Jeder hat sich sein Ding programmiert und dann, ja, super, dann muss ich den Bericht nicht mehr schreiben, jetzt habe ich meinen RPA, der es tut. Und da war ich in der IT-Abteilung. Irgendwann hast du so ein Chaos, das kannst du halt nicht zulassen, weil es muss ja auch alles auditsicher sein.
Ja.
Wer hat sich in welchem System wann eingeloggt und welche Daten daraus geholt? Und darf er das nicht?
Und auch reingegeben.
Das heißt, tatsächlich müssen wir so ein Identity und Access Management bauen für technische Nutzer. Und das ist, wie du sagst, HR ist ja wie HR, ne? Wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, du legst diese Person in SAP ein. Und dasselbe musst du mit den Automaten machen. Dasselbe wirst du dann mit den Agenten machen, denn die, damit ein Agent funktioniert, braucht er ja auch Zugriff auf Backend-Systeme.
Ja.
Ne, so, und dann mit welchen Zugangsdaten greift er zu? Im besten Fall kriegt er nur einen Token. Der kriegt nicht immer Zugangsdaten, sondern wenn er was braucht, fragt er nach, dann kriegt er einen Token. So haben wir es damals gelöst. Dann kriegt er den Zugriff, der geht rein, aber der Token ist dann wieder nach x Minuten wieder abgeschaltet, damit diese Zugriffe kontrolliert werden können. Und am Ende hast du, wenn du tausende von solchen Agenten hast, die brauchen ein extra Management. Dann hatten wir ein Team, die nichts anderes gemacht haben, als dieses Identity and Access Management für technische Nutzer zu managen. Das ist tatsächlich, und die mussten dann auch ein Dashboard bauen, damit sie wissen, wo laufen die Leute hin. Und das vor vielen Jahren. Du redest über Zukunft, aber tatsächlich habe ich das schon erlebt. Und deswegen bin ich auch bei dieser Governance, beim Governance-Thema, dass ich sage, Leute, bitte von Anfang an bedenkt, dass ihr da ne, so eine Ordnung braucht, wer was macht. Und das eine ist, ja, wir haben jetzt Power Automate und jeder kann für sich seine Skripte sozusagen nutzen. Ja, klar, aber mit welchen Zugängen greifen sie auf die Systeme zu? Das kann man nicht einfach so chaotisch machen.
Und das ist ja schwierig, weil du willst den Piloten und den MVP, also das kleine Produkt, eigentlich außerhalb der Governance machen. Du willst es ja schnell testen. Aber dann, wenn es skaliert, also du hast einen Rollout im Unternehmen, dann brauchst du eine Governance-Struktur. Wenn es die schon gibt, ist es super. Also du kannst in der Sandbox, in einem Silo, kannst du autark entwickeln, kannst du testen mit Daten. Aber bevor es ein Echtzeitsystem ist, brauchst du halt eine Struktur, sonst passiert nämlich so ein Chaos. Boeing hatte das, ja. Da kam ein neuer KI-Chef rein und die hatten 150 autonome Projekte. Die waren nicht konsolidiert, die waren nicht in der Governance. Das war ein Chaos. Auf 20 verschiedene Legacy-Systeme. Ja, also so oder so muss man seine Hausaufgaben machen und es möge sich bitte keiner abschrecken lassen davon, sondern eher sagen, super, ja, ich brauche jetzt Hilfe.
Ja. Genau, und, ruft mich an, ne?
Ja, Kenzer anrufen und sagen, du kannst das, hilf mal, ja, hier die Strukturen aufzusetzen.
Ja, also es ist viel weniger Arbeit, wenn man das von Anfang an mit bedenkt, das ist genau der Punkt.
Und dann,
im Nachhinein ist es aufwendiger.
Komm mal rein, Betriebsrat inkludieren.
Ja, ja,
also
klar.
Von vornherein, also auch wenn es im Recruiting ist, ganz klar zum Beispiel, ist es eine Hochsicherheits-KI oder nicht, wie, welche Daten gehen rein, wer kann sie sehen. Ja, und dann aber auch über den Betriebsrat durchgehen und die mit abholen. Meine Erfahrung ist mit denen, die wollen Standort sichern, die wollen Mitarbeiter sichern, die sind eigentlich dafür. Die sind eher in Konflikt mit der Kapitalseite, das ist halt immer Familienunternehmen manchmal ein bisschen einfacher, hoffe ich. Und dann sagen die sowas wie ethische KI und auch selbst da habe ich schon vor 10 Jahren mit Betriebsräten über ethische KI gesprochen, weil sie sagen, okay, was sind eigentlich die Implications von diesem Ganzen, was wir machen? Also auch das im Hinterkopf behalten. Es ist ein komplexes Thema. Aber es ist das wichtigste Thema, das wir haben.
Ja. Es ist ein komplexes Thema und ein Thema, was sie natürlich auch, Governance jetzt wahrscheinlich nicht, da gibt es wirkliche Best Practices, die wahrscheinlich auch die nächsten 10 Jahre halten. Aber wenn wir über die Use Cases sprechen, über die Möglichkeiten, dann verändert sich das ja rasend schnell. Das sehen wir auch im Maschinenraum, wo die Unternehmen sich ja Best Practices und Use Cases untereinander teilen. Das finde ich auch eine sinnvolle Idee. Anstatt dass jedes Unternehmen alles selbst ausprobiert, kann man sich ja auch Sachen abschauen von anderen Unternehmen, die gewisse Agenten schon erfolgreich zum Beispiel einsetzen, um Inspiration zu bekommen. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Gibt es ein Thema, was wir noch besprechen sollten, wo ihr sagt, das ist noch super wichtig zu beachten?
Also mein klarer Call to Action ist, holt euch Innovation, Inspiration von außen. Ja, guckt euch mit, trefft euch mit Startups, trefft euch mit erfahrenen Leuten in dem Markt und holt euch den Input, um es dann intern zu exekutieren. Aber man wird es nicht von alleine lösen können. Und es kann der erste Schritt sein, selbst auszuprobieren, ChatGPT oder Plexity zu fragen und sagen, analysiere meine Firma mit Detailen, gib mir mal einen Report. Das funktioniert. Das funktioniert. Das habe ich für Kunden schon gemacht. Ich habe gesagt, hier ist mein Prompt gewesen, hier ist das Ergebnis. Ihr bezahlt mich dafür, dass ich eine halbe Stunde das jetzt gemacht habe, weil ihr aber nicht das Vorwissen hattet, um es richtig zu machen. Dann sind die groß überrascht und dann fängt die Diskussion an. Ja, also erstmal loslegen, wenn man noch nicht losgelegt hat. Aber ich würde sagen, die meisten sind eigentlich schon dabei und fast jedes Unternehmen hat irgendwo schon KI am Laufen. Ja, aber vielleicht nicht mit der, auch wenn es für mich umfassenden Strategie.
Ja. Ich würde nochmal auf das Thema Mut zurückkommen und Mut, tatsächlich Entscheidungen zu treffen außerhalb der Komfortzone. Und wenn es sich halt mulmig anfühlt, dann vielleicht sich mit Leuten beraten, die ein bisschen mehr Urteilskraft da reinbringen können. Dein Beispiel finde ich jetzt super, ne? dass du den Prompt auch schickst und das Ergebnis. Aber was unterscheidet dich von jemand, der keine Ahnung vom Thema hat, der das promptet? Ne? Der Fabian kann urteilen, dass was ChatGPT rausbringt, hatte Sinn und Verstand und passt es oder passt es nicht. Und wenn man diese Expertise nicht hat, man kann es nicht urteilen, man nimmt es einfach so hin.
Und es ist ja auch nicht der eine Prompt, wir reden ja von einer halben Stunde. Also du musst ja immer wieder mit einem guten Gespräch. Du kommst erst am Ende der Stunde zu einem guten Ergebnis ungefähr, weil vorher ist es fehleranfällig, die ganze Sache.
Genau. Ja,
also du brauchst immer Fachwissen, um urteilen zu können, was die KI da ausspuckt, im Prozess, im Recruiting etc. Immer die Person, die Fachwissen ist. Das heißt, Wir reden von nicht von der Generation KI ersetzen Menschen, sondern Menschen arbeiten mit KI. Mhm. Aber die es nicht machen, also nicht mit der KI arbeiten, die verlieren.
Also die Kombination tatsächlich zwischen Domain-Expertise und Tech-Expertise, ne? Oder halt und KI vielleicht alle drei. Mhm. Domain-Expertise, die ist in der Regel intern schon vorhanden, weil das ist ja das Geschäft. Dann Tech-Expertise, um ne, diese Unsicherheiten so ein bisschen zu reduzieren. Und dann KI als Werkzeug. Also die Kombination zwischen drei, würde ich sagen, ist das. The recipe for success.
Skillset for the future.
Dreiklang.
Ist das vielleicht auch die Zukunftschance für die deutsche Industrie, weil wir eben diese Domain-Expertise haben und wenn wir jetzt geschickt dabei sind, uns neu zu erfinden oder unsere Daten zu öffnen sozusagen, dann können wir auf einen Industrieschatz zugreifen, den andere Länder in der Form nicht haben?
Genau, und nur wenn wir die Daten öffnen. Also ich glaube nicht, dass jeder Mittelständler von mir Unternehmen das alleine gelöst kriegt. Ich glaube, der große Hebel kommt, wenn wir die Industrie 4.0 durchdenken oder 5.0 durchdenken, dann ist sie komplett vernetzt. Und dann müssen wir wieder nationaler denken, europäisch denken und sagen European first. Warum? Die Chinesen machen eine massive Integration von Standards, gerade entlang ihrer Industrie. Und wir wissen, wenn man drei Zulieferer hintereinander hat und die mal poolt und sich anguckt, dann senken sich die Kosten um 80-99%. Die sind teilweise extrem ineffizient und sehr teuer, weil jeder für sich arbeitet, jeder für sich absichert. Allein Versicherungen sind teuer, ja, weil sie Unbekannte sind. Aber wenn alle Daten da sind, dann stellt die Versicherung fest, oh, hier ist der kritische Punkt, nur den müssen wir versichern und für alle anderen geht's wieder runter. Mhm. Und das gibt's schon seit 10 Jahren. Die Steinbuss-Hochschule hat da mal eine Forschung zugemacht, wo sie halt mit Mittelständlern Datenpooling gemacht haben und dann festgestellt haben, wo sind die extremen Effizienzgewinne? Vertrauen. Und ich wünsche mir zurück, dass wir zu einem Vertrauen in Deutschland kommen, wo ich sage, ich traue dem anderen Familienunternehmen ja, weil wir wertebasiert sind. Und wir sind nicht im nationalen Wettbewerb, sondern wir sind im globalen Wettbewerb.
Ja, und der Maschinenraum ist ein guter Beweis, dass das funktionieren kann.
Ja, und es ist ja auch eine Innovation, die funktioniert und die gab es ja auch nicht immer.
Ja. Wir kommen jetzt zu den letzten drei Fragen des Podcasts. Die erste Frage auch an euch beide. Wenn ihr den Hörern und Hörerinnen eine Empfehlung gibt, welches Buch sie lesen sollten, welchen Podcast sie abonnieren sollten, welchen Newsletter, wie sie sich Inspiration und auch Wissen zum Thema KI aneignen können. Was würdet ihr empfehlen? Wo inspiriert ihr euch?
Das ist schwierig. Also erstens viel Literatur. Zum Beispiel auch Kenza hat Bücher dazu geschrieben. Ja, und mein Sohn kriegt das vorgelesen, weil sie auch Kinderbücher geschrieben hat und davon sogar verfilmt. Ja, eins davon. Und das ist zum Beispiel, da fängt es schon bei klein an. Also wenn ich unseren Kindern Quantencomputing beibringe, das mache ich gerade schon, so mit Büchern, dann beschäftige ich mich als Erwachsener auch damit.
Ja, genau.
So, das ist so die eine Stufe. Also in der Familie mit Kindern, ja, in der Interaktion. Und wenn es Jugendliche sind, Hausaufgaben beaufsetzen. Das ist so die erste Ebene. Ja, und das andere ist, ich habe Fachnewsletter, aber das Generalistischste ist Zurück zur Zukunft. Mhm. Ja, der finde ich eigentlich ganz gut. Aber da gibt es einige. Also es gibt
wo finde ich den? www.zurückzurzukunft.de.
Zurück zur Zukunft, den mag ich, weil der sehr techlastig ist, der auch so die Aktientrends mal einordnet und weil das alles Praktiker sind, die es dann so ein bisschen einschätzen. Aber es gibt so viele gute Podcasts inzwischen aus unserem Netzwerk. Ja, also wir sind ja selber mal Gäste und mal Gastgeber und so weiter. Da kann ich gar nicht sagen, das ist der Beste. Es ist so eine Mischung, auch mit Newslettern. Das hängt vom Level ab. Also wenn ich Low-Level bin, AI Nauten, das ist ein Newsletter. Mhm. Wenn ich tief drin bin, Exponential View von Azim. Ja, dann ist es viel fachbezogen. Aber wenn ich noch tiefer drin bin, nehme ich State of AI von Nathan. Mhm. Ja, also da gibt es verschiedene Ebenen, wo ich einsteigen möchte. Super. Aber manchmal reicht es auch, das KI-Briefing vom Handelsblatt zu lesen.
Ja. Genau, tatsächlich wollte ich auch sagen, es hängt von der Ebene ab und von dem, was man sucht. Genau, das Briefing vom Handelsblatt finde ich auch ganz gut. Und jetzt hat die Miriam Merkel und Mattes neuen Podcast auch über zu KI. Ich habe es aber noch nicht reingehört.
Ja, es gibt, die Sache ist, wir sind so tief drin, dass wir uns gar nicht mehr das alles anhören können. Ich komme nicht hinterher, aber schon lange. Und deswegen nehme ich eigentlich eher Input raus. Also meine meisten Podcasts sind außerhalb der KI. Ich höre zum Beispiel gerade auf dem Weg hier, habe ich Sicherheitshalber gehört. Das ist der beste deutsche Podcast für Sicherheitspolitik.
Ja.
Und natürlich ist KI heute ein geostrategisches Instrument geworden und da sind die Deckungen extrem hoch. Aber es hilft mir, große Trendbewegungen besser zu verstehen, einfach zu verstehen, wie shiften Märkte. Also Learning, China ist autark, die Amerikaner werden immer autarker, das heißt, Jeder Rechner, der heute auf AWS und Co. läuft, muss man bedenken, ist ein Systemrisiko geworden. Ja, weil es ein amerikanischer Konzern ist und bei Trumpismus, also das gesamte Kollektiv dahinter, sagen kann, du Microsoft, ich will, dass du alles abschaltest in Deutschland oder in Europa. Mhm. Einfach, weil ich jetzt das mal so will. Das kann passieren. Das heißt, muss man bei der IT heute auch geostrategisch mitdenken. Wo hoste ich das? Ist es nativ? Habe ich Zugriff auf die Daten? Ist es eine API? So wie früher, also jedes KI-Projekt ist wie eine Fabrik. Und da denke ich auch vorher drüber nach, wo baue ich die Fabrik, aus welchen Faktoren? Mhm. Und wir haben es im Russlandkrieg mitgekriegt, wenn ich in Russland produzierte oder da Mitarbeiter hatte, waren die auf einmal offline. Da hatte ich keinen Zugriff mehr drauf. Und das muss ich für China und USA heute mitbedenken.
Zweite Frage.
Du hast hier so ein Riesenthema. Ja. Ich überlege gerade, gehe ich drauf ein
oder nicht?
Das ist ja ein super Thema.
Das lassen wir so stehen und wirken das Thema. Und ich komme zur zweiten Frage. Was ist euer persönlicher KI-Hack oder KI-Use-Case, den ihr so persönlich nutzt?
Perplexity? Fotos.
Und was machst du da?
Also alles. Also ich gehe zum Beispiel hin und sage, ich möchte hier bei uns im Garten möchte ich ein neues Gartentor machen, mache ein Foto davon. Mhm. Und das habe ich aber bei ChatGPT dann gemacht und gesagt, hier sind die Meter, bauen mir das mal so und so ein. Gut. Mega! Ich kriege eine schöne weiße Wand mit einem Tor drin, sage ich hier, suche mir den richtigen Anbieter fürs Tor aus, ich finde den Anbieter. Mhm. Und ich habe das komplette Projektmanagement in 1-2 Tagen gemacht, was mich vorher echt ein Dienstleister, Designern etc. gebraucht hat. Also ich musste gestern, wie nennt man das?
Schon wieder, du hast keine Urteilskraft bei Architektur, ne? Ich wäre vorsichtig.
Nicht, aber da frage ich
deswegen, das, für dich sieht es toll aus, aber dürfen Architekten seit, oh Gott, oh Gott.
Aber ich spiele das dann zu einem echten Maurer hin und der Maurer sagt, so und so kann ich es bauen, aber ihm hilft das total bei der Visualisierung.
Okay, ja, was du,
ich habe zum Beispiel, bevor wir das Haus gestrichen haben, habe ich ein Foto gemacht und gesagt hat, geh alle Farben mal durch und dann haben wir, meine Frau und ich, durch sehr lange Diskussionen uns auf einen Farbton einigen können in der Mischung, weil wir einfach festgestellt haben, so sieht's dann aus. Also großes Visualisierungstool. Ich musste gestern einen Wasserhahn reparieren und dann habe ich gesagt, wie mache ich das? Ja. Ich bin Laie. Ja, YouTube, und dann gesagt, jetzt machst du das so und so. Ja, aber ich habe keine Zeit mehr für YouTube. Mit der KI geht's schneller. Mhm. Es geht einfach schneller, weil es auf YouTube Schritt und alles andere zugreift.
Mhm. Okay, und du kennst das? Das ist dein...
Also ich nutze Perplexity noch nicht viel, aber tatsächlich, ich habe es auch gehört. Eine Freundin von mir hat ihr Balkon auch mit Perplexity tatsächlich geplant und lustigerweise, die Anja, die hat danach, nachdem sie alles gemacht hat, das Foto gemacht und hochgeladen und gesagt, guck mal, das ist das Ergebnis. Also ne, es ist irgendwann mal, das ist auch so eine Beziehung drin. Ich nutze viel Copilot und ChatGPT im beruflichen Alltag, also mehr als privat tatsächlich, um Konzepte zu hinterfragen. Ne? Ich bin jetzt auch seit einigen Monaten Unternehmerin, stolze Unternehmerin und da muss ich auch tatsächlich so bei Vertriebsstrategien Fragen stellen. Und das finde ich schon spannend, diese Diskussion. Und wie du sagst, ne, es ist nicht die erste Frage, die erste Antwort die richtige. Da muss man schon länger chatten, aber nach einer Stunde oder so, da habe ich ganz viel über gerade Bereiche in denen ich nicht Expertin bin, ne? So Marketing, Vertrieb und so. Ne? Ich kenne die Tech-Seite, aber so wie man so eine Advisory aufbaut und das angeht, finde ich
spannend. Heute Morgen, also ich habe ChatGPT, habe ich ein eigenes GPT für Finanzanalyse. Das heißt, ich habe mein aktuelles Portfolio reingeladen, Aktienportfolio, habe gesagt, ich möchte weniger Tech-Werte haben, ich möchte diese defensive Ausmacht und diskutieren wir rum. Und dann sagt er, guck mal, die drei sind gerade extrem überbewertet, hier würde ich dir empfehlen Gewinnmitnahme, die würde ich halten, basierend auf deinen Präferenzen und langfristigen Strategie. Und hier sind 5 neue Produkte, die wahrscheinlich besser reinpassen. Und dann ping ich das rüber zu 2, 3 Freunden, die sagen, ah, ich habe das und das noch, dann nehme ich das Input wieder mit rein. Sag, guck mal, eine Freundin hat diese Aktien auch drin, was hältst du davon? Mhm. Und dann kommt wieder ein ganz anderes Ergebnis raus. Also die KI spuckt, weil they have a will to please. Gerade ChatGPT will immer es richtig machen und machst dabei viel falsch. Ja, so übermotiviert. Da muss man sehr hinterfragen. Das heißt, ich gehe zum Beispiel in Perplexity rein, mache eine Background-Research zu der Firma und nehme die Daten wieder zurück zu ChatGPT, zu sagen, hier sind wirklich die Fundamentals, berücksichtige die und matche das mit meiner Anlagenstrategie. Mhm. Aber ich mache mein Portfolio-Rebalancing mit ChatGPT und das müsste sonst ein Vermögensverwalter machen. Mhm. Und ich glaube, dass die KI besser ist als die meisten Vermögensverwalter.
Weiß ich nicht.
Ja, also außer Profis, aber dann haben die einen eigenen Fonds drauf. Aber ich kann mir nicht leisten, 100.000 Euro im Jahr einen Family Office Vermögensverwalter zu haben. Das ist einfach out of budget.
Nee, klar.
Ja. Also habe ich eine sehr günstige Variante, die eigentlich jedem, der jetzt mit Aktien machen will, könnte damit auch arbeiten.
Disclaimer. No,
keine Finanzberatung.
Keine Finanzberatung.
Wir kommen zur letzten Frage. Wir haben in den nächsten Folgen wieder Unternehmer, Unternehmerinnen zu Gast. Welche Frage sollten wir den nächsten Podcast-Gast stellen?
Was sind die schwierigsten Entscheidungen? Also ich bin echt total auf das Thema Entscheidung, weil ich habe es ja selbst erlebt, ne? wenn man Geschäftsführer oder Vorstand ist, du musst den ganzen Tag, dein Terminkalender besteht aus halben Stunden Taktentscheidungen treffen. Mhm. Das ist dein Job sozusagen. Und ich kann mir gut vorstellen, und die Diskussion habe ich ja auch mit vielen, ne? Es ist so viel Unsicherheit gerade, geopolitisch, technisch, ökonomisch, alles, ne? Und da frage ich mich immer, okay, was sind die toughsten Entscheidungen, die man jetzt trifft, und wie geht man damit um?
Nehmen wir mit.
Tolle Frage. Ja. Und der erste Gedanke, was sind eure Ausreden?
Ja, okay. Also, die Ausreden, die Entscheidung nicht zu treffen.
Ja, oder es nicht gemacht zu haben. Genau. Ja, was ist die Ausrede? Und das andere, was mich interessieren würde, ist bei Familienunternehmern, wie sie die Balance mit der Familie hinkriegen. Ich komme aus einem Familienunternehmen, ich kenne den Druck und die Erwartung, ich kenne viele Familienunternehmer und die ich kenne, strugglen viel mehr damit. Also das fängt damit an, die haben kaum Aktien, die beschäftigen sich nicht extern, die setzen alles auf ein Pferd, die sind teilweise so tief drin, dass ihnen dieser externe Impuls fehlt. Mhm. Also wie schicke ich meine nächste Generation in die Welt, damit sie lernt und mit neuen Ideen zurückkommen kann, um die zu internalisieren, und wie kriegt man da das Vertrauen hin? Weil wir alle kennen das, den Patriarchen zu haben, der ewig auf der Macht sitzt, und ich habe das selber, ich habe so einen Patriarchen zu Hause hocken, der jetzt kognitiv abbaut, ja, Richtung Alzheimer, und trotzdem noch an der Macht sitzt. Und das ist eine extreme Herausforderung, wie ich jemanden entmachte, weil er nicht mehr der beste Mann oder Frau ist in der jetzigen Zeit.
Um das Gespräch nur abzuschließen, eine Bonusfrage. Gibt es einen Unternehmer, Unternehmerin, die wir mal unbedingt in den Podcast einladen sollten? Spontane Antwort.
Familie Bosch.
Sennheiser.
Hm? Okay, Sennheiser hatten wir schon im Podcast.
Ach, gab's schon, okay.
Aber Familie Bosch.
Familie Bosch.
Sehr großes Familienunternehmen.
Sind sie ja, nicht. Ja, ja.
Sie sind ja nicht operativ. Ich finde gerade, die noch operativ unterwegs sind, spannend. Ne? Wenn du im Aufsichtsrat sitzt, ist.
Ja, Schäffler auch nicht mehr. Das ist. Es ist eine schwierige Frage, weil es einfach so riesiges Longtail ist. Ja, und ich könnte aus meinem Heimatdorf hier ein paar Namen nennen, aber die machen Fleischfabrikanten, weißt du, so ungefähr. Und selbst die haben in der dritten Generation...
Auch spannend. Tönnies.
Ja, aber ganz viele von denen haben die dritte Generation nicht erlebt. Mhm. Also wir sind ja in dieser Welle. Die erste Generation ist aufgebaut, die zweite kann es verwalten, und ganz viel wenige schaffen es in der dritten Generation, es weiterzumachen. Und ich kenne leider viel zu viele Familienunternehmen, wo die Kinder das Family Office steuern, aber nicht mehr die Firma.
Genau, das meine ich mit operativ. Ja. Na, weil sich um Kapital.
Aber hier, Gebauer, ja, von der Melag. Mhm. Alteingesessene Berliner Firma in der dritten oder vierten Generation jetzt, alle operativ drin. Mache ich auch gerne den Intro, wenn du das möchtest.
Sehr gerne. Liebe Kenzer, lieber Fabian, vielen Dank für das Gespräch. Die vielen Themen, die wir nur streifen konnten, aber ich glaube, einen ganz guten Überblick den Hörern und Hörern geben konnten. Vielen Dank, dass ihr in den Maschinenraum gekommen seid.
Ja, danke für die Einladung.
Danke für die Einladung. Fühlt sich wie zu Hause hier.
Dankeschön. Das war die dritte Spotlight-Folge von Alles neu aus dem Maschinenraum. Wir haben heute gelernt, KI ist kein Zukunftsthema mehr. Sie ist längst Gegenwart. Und wie wir heute auch gehört haben, der Unterschied zwischen Unternehmen, die davon profitieren, und denen, die den Anschluss verlieren, entscheidet sich oft nicht nur an der Technologie, sondern vor allen Dingen an der Haltung dahinter. Mich würde interessieren, was ihr mitgenommen habt. Deswegen schreibt uns gerne über LinkedIn oder auch per E-Mail an allesneu@maschinenraum.io. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass diese Folge spannend ist für eure Mitgeschäftsführerinnen, euren Beirat oder die nächste Generation in eurem Familienunternehmen, dann leitet diese Folge gerne weiter. Und zum Abschluss, wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, dann abonniert den Podcast auf Spotify oder Apple und hinterlasst uns eine Bewertung. Das hilft uns tatsächlich mehr, als ihr denkt. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut und bleibt neugierig.